NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker, hallo, schönen guten Abend zusammen. VW meldet heute gute Halbjahreszahlen. Die Stimmung im Konzern ist trotzdem mies, wegen der Spätfolgen des Dieselskandals. Die Bundesumweltministerin hat sich dazu heute geäußert während eines Besuches bei Volkswagen. Und das war nicht so schmeichelhaft. Darüber informieren wir Sie gleich. Außerdem bekommen Sie Hintergründe, warum die AfD die nordrhein-westfälische Landtagswahl neu auszählen lassen will. Und wir berichten über die Aufräumarbeiten nach dem Mega-Hochwasser in Niedersachsen. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die Überwachung von Arbeitsplätzen. In dem Fall sind jetzt mal nicht Videokameras gemeint oder Detektive, sondern der Einsatz sogenannter Keylogger. Das sind Tastaturspione am Computer. Mit ihnen können Chefs nachvollziehen, was ein Arbeitnehmer getippt hat und ob das womöglich nicht dienstlich war, sondern privat. Diese Vorgehensweise hat das Bundesarbeitsgericht heute gekippt. Aus der Erfurt Wolfgang Henschel.
In dem Fall geklagt hatte ein Programmierer aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen. Der Mann hatte bei einer Firma als Webentwickler gearbeitet. Das Unternehmen hatte der Belegschaft bei einer Umstellung des Netzwerkes mitgeteilt, dass künftig der Internetverkehr und die Benutzung der Systeme protokolliert wird. Die Firma installierte dann aber einen sogenannten Keylogger. Das ist eine Überwachungssoftware, die alle Eingaben an der PC-Tastatur erfasst. Außerdem kann das Programm Screenshots von den im Internet besuchten Seiten anfertigen. Nach Auswertung der Daten warf der Arbeitgeber dem Programmierer vor, den firmeneigenen PC für private Zwecke genutzt zu haben und kündigte den Mitarbeiter fristlos. Der Webentwickler beteuerte heute vor dem Bundesarbeitsgericht, wie schon in den Vorinstanzen, den PC nur während der Arbeitspausen für private Zwecke verwendet zu haben.
Ich wusste ja nicht, dass mir ein Keylogger installiert worden ist. Das hat die E-Mail ja nicht so wiedergegeben. In der E-Mail stand, dass der Internet-Traffic gelockt wird und wir darüber dann YouTube und Spotify benutzen dürfen. Und da stand in keinem Wort etwas vom Keylogger. Dementsprechend traf mich das Widerschlag.
Außerdem, so Jörg Hoffmann, Rechtsanwalt des Klägers, habe der Arbeitgeber mit dem Keylogger unverhältnismäßige Mittel angewandt. Er hätte vorher deutlich mildere Instrumente nutzen müssen und den Mitarbeiter zum Beispiel zu einem Gespräch einladen müssen.
In einem normalen Arbeitsverhältnis hätte der Arbeitgeber doch den Arbeitnehmer darauf angesprochen und hätte gesagt, jetzt gucken wir uns mal zusammen hier die Internetprotokolle an. Ja, und dann wäre es sicherlich auch möglich gewesen, dass das Arbeitsverhältnis auch ordnungsgemäß hätte fortgesetzt werden können.
Das beklagte Unternehmen wollte keine Stellungnahme vor dem Mikrofon abgeben. Das Bundesarbeitsgericht gab der Klage des Mitarbeiters statt. Nach Ansicht der Richter ist der Einsatz eines Keylogger-Programms eine verdeckte Überwachung und ein massiver Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Waldemar Reinfelder, Sprecher des Bundesarbeitsgerichtes.
So etwas kann nur zulässig sein, wenn der auf Tatsachen begründete Verdacht beruht einer Straftat oder einer schwerwiegenden Pflichtverletzung.
Im vorliegenden Fall war der Einsatz des Keyloggers rechtswidrig und unzulässig. Das hat auch Konsequenzen für die Verwertbarkeit der Daten, so Reinfelder.
Die Folge des rechtswidrigen Einsatzes hier des Keyloggers ist, dass die dadurch gewonnenen Erkenntnisse im Prozess nicht verwendet werden dürfen. Eine Kündigung kann auf diese Erkenntnisse nicht gestützt werden.
Die Richter betonten darüber hinaus, dass sie mit ihrem Urteil den Arbeitgebern keine grundsätzlichen Vorgaben gemacht haben, wie sie das Arbeitsverhalten ihrer Beschäftigten kontrollieren dürfen.
Tja, schon wieder ein Begriff gelernt. Keylogger kannte ich bisher nicht. Für Chefs sehr praktisch, wenn sie wissen wollen, was ein Beschäftigter da vor sich hintippt, den ganzen langen Arbeitstag lang. Diese neue Art der Betriebsspionage ist aber total unzulässig, sagt das Bundesarbeitsgericht heute. Das Thema ist uns einen Kommentar wert. In dem Fall von Ute Scheins.
Das Bundesarbeitsgericht hat eine richtige und weise Entscheidung gefällt. Der gläserne Mitarbeiter, der jederzeit von seinem Chef in allem, was er tut, überwacht werden darf, ist für mich eine Horrorvorstellung und keine Welt, in der ich leben und arbeiten möchte. Dass essentielle Grundrechte wie das Persönlichkeitsrecht quasi am Firmeneingang enden, dass ich sie sozusagen mit meinem Mantel an der Garderobe abgeben soll, das darf nicht sein. Das Persönlichkeitsrecht ist ein hohes Gut, das wir auch im Arbeitsleben schützen sollten. Deswegen ist es richtig, dass die Richter heute den pauschalen Einsatz der sogenannten Keylogger-Software, die jeden, aber auch jeden einzelnen Tastenanschlag erfasst und ausspioniert, einen Riegel vorgeschoben haben. Die Entscheidung ist richtig, dass ein Überwachungsinstrument, das so grundlegend in das Persönlichkeitsrecht eingreift, nur verwendet werden darf, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, dass der Mitarbeiter eine Straftat begeht. Denn natürlich hat auch der Arbeitgeber ein legitimes Interesse, die Leistungen seiner Mitarbeiter zu kontrollieren und auch sich zu wehren, wenn der ihn geschäftlich schädigt oder betrügt. Und auch braucht er Instrumente, um so etwas aufzudecken und sich dagegen wehren zu können. Dazu gehört auch der Betrug an der Arbeitszeit. Schließlich wird man vom Chef nicht fürs private Surfen, sondern fürs Arbeiten bezahlt. Aber ohne einen Anfangsverdacht, die komplette Überwachung einzuleiten, das darf nicht sein. Das muss angemessen bleiben. Fakt ist, das richtige Maß zu finden ist schwierig in einer Welt, in der sich durch Handy und Co. Berufliches und Privates immer leichter vermischen. Und einigen geht da sicher auch manchmal das Gefühl verloren, dass Arbeitszeit keine Freizeitveranstaltung ist. Ein gutes und produktives Miteinander funktioniert nur, wenn sich Chefs und Mitarbeiter auf klare Regeln einigen. Aber eine Komplettüberwachung ohne Anlass ist nicht nur Gift für die Persönlichkeit, für das Individuum, sondern auch für das Miteinander im Betrieb. Das kann, das darf nie die Lösung sein. Gut, dass das vom Tisch ist.
Die Meinung von Ute Scheins im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Beim Absturz eines Kampfhubschraubers im westafrikanischen Mali sind zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Das ist seit gestern Abend bekannt. Seit heute versucht die Bundeswehr, die Absturzursache herauszubekommen. Aber das ist gar nicht so einfach offensichtlich, zumal es bisher keine Hinweise gibt auf eine Fremdeinwirkung. Aus Berlin, Julia Barth.
Der Schock sitzt tief an Tag 1 nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz in Mali. Mit Anteilnahme und Mitgefühl für die Angehörigen meldet sich Bundespräsident Steinmeier schriftlich zu Wort. Dieser tragische Vorfall zeige einmal mehr, mit welchem hohen persönlichen Risiko der Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten verbunden ist. Ihr Mitgefühl für die Familien drückten auch Angela Merkel und Verteidigungsministerin von der Leyen aus. Letztere trat noch gestern Abend sichtlich getroffen vor die Presse.
Ihr Auftrag war ein Beitrag zu unserer Sicherheit. Der Tod dieser Männer im Dienste unseres Landes macht uns unendlich traurig. Ich verneige mich vor der Leistung und dem Opfer der beiden Soldaten.
Warum der Tiger vom Himmel fiel, ist noch nicht geklärt. Experten der Bundeswehr sind heute nach Mali geflogen, um den Flugschreiber auszuwerten und die Ursache für das Unglück herauszufinden.
Aber es scheint zumindest auf die erste Sicht nichts darauf hinzudeuten, dass es Fremdeinwirkung war, sondern dass wir von einem technischen oder von einem menschlichen Fehler ausgehen müssen.
Sagt CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn. Den Einsatz will er trotz des Absturzes nicht in Frage stellen und ist damit nicht allein. Denn auch der Verteidigungspolitiker politische Sprecher der SPD-Fraktion Rainer Arnold betont im Interview mit dem Deutschlandfunk:
Der Auftrag bleibt richtig und notwendig und deshalb können wir jetzt keine Debatten führen, ist der Einsatz zukünftig gefährdet oder nicht. Dieser Einsatz macht erheblichen Sinn und ist auch in unserem deutschen Interesse und wir haben hier für die UN eine gemeinsame Verantwortung.
Auch deshalb, weil Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung Malis beitrage. Die Linkspartei hingegen sieht sich mit diesem Vorfall in ihrer Haltung bestätigt, Auslandseinsätze der Bundeswehr abzulehnen. Seine Partei, so Verteidigungspolitiker Alexander Neu, stelle den Mali-Einsatz generell aus vielfältigen Gründen in Frage. Dazu gehöre auch die Gefährdung des Lebens von Soldaten. Die Bundeswehr hat die UN-Mission in Mali bisher mit insgesamt 4 Tiger-Kampfhubschraubern unterstützt, die im Wesentlichen zur Aufklärung eingesetzt wurden. Solange die Gründe für den Absturz noch nicht aufgeklärt sind, bleiben die Helikopter bis auf Weiteres am Boden.
Bericht von Julia Barth. Die Autos von VW verkaufen sich besser als erwartet. Der Gewinn steigt. Der Konzern sieht sich gut gerüstet für die Zukunft. So klingt die heutige PR-Meldung aus Wolfsburg. Zur Wahrheit gehört aber auch der Abgasskandal. Und der kann extrem teuer werden für Volkswagen. Nächsten Mittwoch hat die Bundesregierung die Autohersteller ja zu einem Dieselgipfel eingeladen. Und heute schon war Bundesumweltministerin Hendricks zu Besuch bei VW. Und ihre Töne waren ungewöhnlich. Scharf. Alex Krämer.
Nett und höflich sind solche Termine normalerweise. Barbara Hendricks ist auf Sommertour. Sie steht in Wolfsburg vor einem selbstfahrenden Elektroauto, das VW entwickelt hat. Aber heute lächelt sie nicht nett und plaudert über die Mobilität der Zukunft. Neben sich den Gastgeber, VW-Chef Matthias Müller, redet Barbara Hendricks Klartext.
Ich habe bei dem Gespräch mit Herrn Müller meine Enttäuschung und auch die meiner Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ressorts bezüglich des Verhaltens der deutschen Automobilindustrie zum Ausdruck gebracht. Und
Müller entgleiten ein wenig die Gesichtszüge, er schließt kurz die Augen, Hendricks aber macht weiter. Vertrauensverlust, Missstände im Management, scharfe Töne. Und der Verband der Autohersteller schimpft die Ministerin, der mache weiter wie bisher, wenn sie sich die Zahl der Jobs anschaue, die der VDA mit dem Verbrennungsmotor in Verbindung bringe.
Das sind mal wieder klassische Drohkulissen, die immer wieder gegenüber der Politik aufgebaut werden. Der VDA hat nämlich alle Arbeitskräfte, die an einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor arbeiten, als vom Verbrennungsmotor abhängig eingestuft. Das ist natürlich Unfug, denn auch ein Elektroauto braucht Türen und Sitze und Fenster und vieles andere. Diese Zahlen, die vom VDA mitgeteilt worden sind, sind Unfug. Da muss man deutlich darauf hinweisen und das ist auch nicht gut am Beginn der Debatte.
In diesem Ton sprechen Bundesminister sonst nicht mit dem wichtigsten deutschen Industriezweig. Aber dieser Industriezweig ist etwas kleinlaut geworden. Matthias Müller hat die Augen wieder aufgemacht. Er dankt für das offene Gespräch.
Ich darf zu den Ausführungen von Frau Ministerin Hendricks sagen, dass wir im Grundsatz übereinstimmen. Was jetzt notwendig ist, dass wir gemeinsam den Weg dahin für die Zukunft definieren.
Zum Beispiel auf dem Dieselgipfel kommende Woche. Er hoffe da auf Ergebnisse.
Der Volkswagen-Konzern jedenfalls wird anbieten, 4 Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren.
4 Millionen Autos nachrüsten, das sind deutlich mehr als bisher angekündigt. Ein VW-Zugeständnis, um die Stimmung zu verbessern. Und weil es nun mal eine Sommerreise ist, will der VW-Chef der Ministerin nun auch noch sein Elektroauto zeigen. Die macht mit, aber nur ganz kurz. Schließlich hat sie ja gerade politische Selbstkritik geübt.
Ich glaube, es kann die Beurteilung nicht falsch sein, dass die Nähe zwischen Politik und Industrie in der Vergangenheit vielleicht doch auch etwas zu groß war und möglicherweise hat das eben auch dazu geführt, dass die Automobilindustrie sich irgendwie zu sicher gefühlt hat.
Geht es nach Hendricks, dann ist es mit dieser zu großen Sicherheit erst einmal vorbei. Viel mehr Abgaskontrollen seien nötig, sagt sie. Und für die solle besser nicht mehr wie bisher allein das Kraftfahrtbundesamt zuständig sein. Das ist dann ein kleiner Tritt vor das Schienbein ihres Verkehrsministerkollegen Alexander Dobrindt. Zu dessen Geschäftsbereich gehört die Flensburger Behörde.
Ja, und dann noch was aus unserer Abteilung Muffensausen in Zuffenhausen. Dort am Stammsitz von Porsche nämlich ist die Stimmung noch schlechter als in Wolfsburg seit ein paar Stunden. Denn jetzt gibt es wegen der Abgasaffäre ein Zulassungsverbot für den Porsche Cayenne. Jedenfalls für bestimmte Ausführungen des Modells. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat das vorhin verfügt.
Wir verpflichten Porsche zum Rückruf für dieses Fahrzeug, weil in diesem Fahrzeug diese unzulässige Abschalteinrichtung identifiziert worden ist. Und wir erlassen ein Zulassungsverbot für dieses Fahrzeug. Das heißt, es können keine weiteren Fahrzeuge mehr in Verkehr gebracht werden.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt vorhin. Ja, mal gucken, ob es bei dem Porsche Cayenne bleibt. Wir bleiben dran, zum Beispiel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mit der Flüchtlingspolitik will Martin Schulz Wahlkampf machen. Der SPD-Kanzlerkandidat hat deshalb am Wochenende vor einer neuen Flüchtlingskrise gewarnt. Und das Thema lässt ihn nicht los. Weil 95% aller Flüchtlinge in Italien ankommen, hat Schulz heute in Rom geredet mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni. Und danach hat er eine Flüchtlingseinrichtung in Sizilien besucht. All das beobachtet von unserem Kollegen Markus Epping. Aber machen wir es der Reihe nach. Was ist denn herausgekommen bei dem Treffen mit dem italienischen Regierungschef?
Ja, also Martin Schulz hat in Rom einfach im Grunde nochmal wiederholt, was er auch am Wochenende schon gesagt hat. Zwei große Vorschläge. Er ist auf jeden Fall der Meinung, dass die Flüchtlinge auf alle Länder der EU, der Europäischen Union verteilt werden müssen, dass es da eine größere Solidarität, speziell natürlich hier mit Italien, geben muss. Er sagt immer wieder, dass Deutschland natürlich da in einer Reihe steht mit Italien, weil auch Deutschland viele aufgenommen hat. Und er möchte das erreichen, indem es eine Art von Belohnung und Bestrafung, sage ich mal, geben soll. Also er möchte das über finanzielle Geschichten in der EU regeln, dass Länder, die sich bereit erklären, Flüchtlinge aufzunehmen, Geld aus dem EU-Haushalt bekommen und welche, die es nicht tun, eben mehr Geld bezahlen müssen.
Das also war in Rom. Wieso dann zusätzlich diese Tour nach Sizilien zusammen mit dem italienischen Innenminister?
Ja, also ich denke, das ist für Martin Schulz natürlich auch eine Gelegenheit, nochmal so seine Europakompetenz, er ist ja schließlich ehemaliger Europaparlamentspräsident, hier ein bisschen auszuspielen und zu zeigen. Da besucht er diese Einrichtungen hier. Wir haben uns hier alle ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Journalisten gefragt, was ist das für eine Veranstaltung, weil das war alles sehr, sehr hetzig. Er war kurz auf dem Schiff, hat sich dafür 5 Minuten mit uns allen gemeinsam einen Film zeigen lassen, wie diese Rettungsaktionen im Mittelmeer sind. Dann gab es ganz kurzes Handshake mit 2, 3 ausgewählten Flüchtlingen hier vor der Einrichtung. Diese Einrichtung ist eine integrative mit 25 Bewohnern, also keine, wo die jetzt von diesen Masseneinrichtungen, wo die in erbärmlichen Verhältnissen hausen. Dann wurden die Journalisten ausgesperrt. Dann gab es noch eine kurze Szene im Garten hier mit dem Innenminister Minniti. Also es ist ein bisschen auch eine Showveranstaltung. Und Martin Schulz hat ja selber gesagt, dass er dieses Thema eben auch in Wahlkampfzeiten zum Thema machen will. Und deswegen ist er hier.
Ist denn erkennbar, welche Schlussfolgerungen er aus beiden Treffen zieht, außer jetzt Wahlkampfmunition sozusagen zu sammeln?
Also ich denke schon, dass er noch ein paar Eindrücke hier mitgenommen hat. Eine aktuelle Diskussion war zum Beispiel auch, was die Rolle der Hilfsorganisationen angeht. Da hat er gesagt, dass er sich dafür wirklich stark machen möchte, diese Hilfsorganisationen nicht zu kriminalisieren. Es gibt ja diese Vorwürfe, dass die mit Schleppern zusammenarbeiten. Er sieht, dass sie eine starke humanitäre Leistung erbringen. Und ich denke einfach, dass er da schon Italien unterstützt. Und man muss ja auch sagen, die Regierung hier im Land ist ja mit der Sozialdemokratie in Deutschland verbunden. Und von daher versucht man jetzt auch ein bisschen, sich gegenseitig Mut zu machen.
Markus Epping war das live für das Echo des Tages aus Catania in Sizilien. Vielen Dank. Knapp 100.000 Menschen sind seit Januar nach Europa geflüchtet. Weil die Balkanroute zu ist, versuchen die meisten eben über das Mittelmeer Italien zu erreichen. Das ist eine Strecke, auf der sich Schleuser die Taschen voll machen. Das muss man so sagen, ohne Rücksicht auf menschliche Schicksale. Diese Route beginnt meistens in libyschen Gewässern. Und dort hinein dürfen jetzt auch Schiffe der europäischen Marinemission Sophia. Was das heißt, fasst Kai Küstner zusammen.
Erklärtes Ziel der EU-Marinemission Sophia ist es, den libyschen Schlepperbanden das Handwerk zu legen. Kaum jemand leugnet ernsthaft, dass Sophia derzeit an dieser Aufgabe kläglich zu scheitern droht. Um überhaupt eine Chance zu haben gegen die kriminellen Menschenschmuggler, müsse die EU unmittelbar vor der libyschen Küste aktiv werden, sagen nicht nur Militärs. Auch der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber von der CSU, hält dies für dringend erforderlich. Wie er unlängst im Interview mit dem ARD-Europa-Studio Brüssel klarstellte.
Nachdem wir festgestellt haben, dass in den libyschen Küstengewässern die libyschen Behörden nicht in der Lage sind, die dortigen Außengrenzen zu sichern, ist es leider so, dass wir dort rechtsfreie Räume haben. Es darf Europa nicht dulden, dass wir an unseren Außengrenzen in irgendeiner Form rechtsfreie Räume haben.
Bislang ist es den europäischen Schiffen nicht erlaubt, in die sogenannte 12-Meilen-Zone vorzudringen. Doch nun gibt es Bewegung in dieser Sache. Libyen hat nämlich offiziell Italien um Hilfe beim Kampf gegen Schlepper in den eigenen Hoheitsgewässern gebeten, was die Chancen auch für die EU erhöht, eine entsprechende Einladung zu bekommen. Wie die dpa berichtet, wird in Brüssel bereits kommende Woche mit der libyschen Anfrage gerechnet. Was ein Sprecher der EU aus Außenbeauftragten Mogherini auf ARD-Nachfrage weder bestätigt noch dementiert. Wir sind bereit, in die nächste Phase der Operation überzugehen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das heißt, sobald eine Einladung der libyschen Autoritäten vorliegt und es eine geeignete Resolution des UN-Sicherheitsrats gibt. Genau dies sind die 2 Bedingungen, die auch aus deutscher Sicht erfüllt sein müssten, um direkt vor der libyschen Küste aktiv zu werden. Eine Erlaubnis der sogenannten libyschen Einheitsregierung und ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Doch selbst wenn beides vorläge, hieße das noch nicht, dass dann alles ganz schnell ginge. Wie EU-Diplomaten dem ARD-Europa-Studio Brüssel bestätigen, müssen zuvor noch jede Menge rechtlicher Fragen geklärt werden. Retten europäische Schiffe Flüchtlinge in libyschen Hoheitsgewässern? Bringen sie die dann in libysche Häfen, was sehr im italienischen Interesse wäre? Oder müssen sie die Schutzsuchenden dann wie bisher auch in Italien an Land bringen? Das ist eine Frage. Welche neuen Risiken bringt das mit sich, wenn man den Schleppern mehr zu Leibe rückt, lautet eine andere. Die EU Außenbeauftragte Mogherini verwies kürzlich darauf, dass mit einer erweiterten Sophia-Mission auch die Anforderungen an die EU-Staaten steigen würden. Es wäre vermutlich mehr Material vonnöten. Die Staaten, die eine Ausweitung so dringend wollen, sollten darüber nachdenken, was sie der Operation zusätzlich zur Verfügung stellen wollen. Bereits kommende Woche Dienstag ist eine hochrangige EU-Delegation in Libyen zu Gast. Danach dürfte mehr Klarheit darüber herrschen, ob Sophia zusätzliche Aufgaben übernimmt oder nicht.
Bericht von Kai Küssner. Und wir bleiben noch beim Thema. Wenn Libyen endlich wieder ein funktionierender Staat wäre, dann könnte man dort etwas tun für Flüchtlinge aus dem restlichen Afrika. Das ist der Grundgedanke für Emmanuel Macron, den französischen Staatspräsidenten. Er hat heute angekündigt, Frankreich will in Libyen Asylregistrierungsstellen einrichten, sogenannte Hotspots. Barbara Kostolnik mit Einzelheiten.
Ab diesem Sommer will Frankreichs Präsident sogenannte Hotspots für Flüchtlinge in Libyen einrichten. Einfach dürfte das nicht werden. Zum einen ist der nordafrikanische Staat seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi nahezu unregierbar. Milizen treiben mehr oder weniger ungehindert ihr Unwesen. Zum anderen dürfte sich der Zeitplan als allzu ambitioniert erweisen. Es ist bereits Sommer. Aus dem Élysée-Palast wurde wenig später auch etwas zurückgerudert. Für die Entsendung französischer Beamter müsse die Sicherheitslage ausreichend sein. Das sei derzeit nicht der Fall. Der französische Staatspräsident will mit seiner Ankündigung, die er in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt Orléans gemacht hat, Druck auf die EU ausüben. Macron erklärte nämlich auch, die Hotspots, zentrale Registrierungsstellen für Flüchtlinge in Libyen, notfalls auch alleine einzurichten, ohne die Europäische Union. Frankreichs Präsident kann sich in dieser Frage immerhin auf Deutschland verlassen. Beim vergangenen deutsch-französischen Ministerrat standen auch jene Hotspots auf der Tagesordnung. Deutschlands Entwicklungsminister hält viel von diesen Einrichtungen, wie sie bereits in EU-Grenzländern wie Griechenland und Italien existieren.
Hier sind WDR 5 und NDR Info mit dem Echo des Tages. Wer darf in Jerusalem auf den Tempelberg zum Beten und wie stark muss er oder sie sich kontrollieren lassen? Um diese Frage streiten Israelis und Palästinenser seit einigen Tagen. Zuletzt hatte Israel die einseitig aufgerichteten Sicherheitsvorkehrungen abgebaut und die Hoffnung war natürlich, dass sich die Gemüter dort jetzt beruhigen. Aber es gab heute wieder Zusammenstöße auf dem Tempelberg. Benjamin Hammer zum Stand der Dinge.
Die Ruhe hat nicht lange gehalten. Zwar strömten am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal seit fast 2 Wochen wieder Muslime auf den Tempelberg. Vor den Zugängen kam es dabei jedoch zu Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften. Nachrichtenagenturen berichten, dass Palästinenser mit Steinen warfen. Durch Gummimantelgeschosse der israelischen Polizei und Tränengas wurden mindestens 25 Palästinenser verletzt. Die israelische Polizei hatte in der Nacht auch die letzten neuen Sicherheitsvorkehrungen vor den Zugängen für Muslime entfernt. Vertreter der heiligen islamischen Stätten erklärten daraufhin, der ursprüngliche Zustand sei nun wiederhergestellt. Nach einem tödlichen Anschlag auf 2 israelische Polizisten vor dem Tempelberg hatte Israel die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Die Palästinenser weigerten sich daraufhin, das Areal, das sie Haram al-Sharif nennen, zu betreten. Für Freitag haben die palästinensischen Organisationen Hamas und Fatah zu einem Tag des Zorns aufgerufen und diesen bisher auch nicht wieder abgesagt. Zum Freitagsgebet werden am Tempelberg Zehntausende Palästinenser erwartet. Die israelische Armee und die Polizei bereiten sich weiterhin auf Ausschreitungen vor und haben ihre Präsenz in Ostjerusalem sowie im gesamten Westjordanland verstärkt.
Zurück ins Inland. Die rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen ist abgewählt. Seit kurzem regiert Schwarz-Gelb, allerdings nur mit einer Stimme Mehrheit im Landtag. Und die Linkspartei hat bei der Wahl die 5%-Hürde knapp gerissen. Ob sich daran noch mal was ändert? Die AfD jedenfalls will die Landtagswahl vom Mai neu auszählen lassen, weil sie den Verdacht hat, dass das amtliche Endergebnis nicht stimmt. Heute hat die AfD in Düsseldorf die schriftliche Begründung dafür präsentiert. Stefan Lauscher hat zugehört.
Hat es bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai systematische Wahlfälschungen gegeben? Die AfD in NRW ist davon jedenfalls überzeugt. Beim Landtag hat sie offiziell Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt und heute eine Sammlung von Ungereimtheiten präsentiert, die belegen sollen, das waren keine zufälligen Auszählfehler, dahinter steckt gezielter, systematischer Wahlbetrug. Stefan Keuthen, Sprecher der AfD in Essen.
Ich persönlich bin nach den Schilderungen, diesen teilweise drastischen und schockierenden Schilderungen aus der Bevölkerung, was in den Wahllokalen passiert ist, fest davon überzeugt, dass die AfD hier massiv um Stimmen betrogen worden sind, die mandatsrelevant sind. Ich persönlich gehe nach den ganzen Sichtungen davon aus, dass wir nicht nur über ein Mandat reden.
Aber lässt sich das auch beweisen? In einem Stimmbezirk in Mönchengladbach zum Beispiel wurden 37 AfD-Stimmen zunächst für ungültig erklärt, obwohl sie gültig waren. In Kamen wurden 50 Stimmen der AfD auf unerklärliche Weise für Piraten und Linkspartei gezählt. In Korschenbruch bekam die AfD eine erkleckliche Zahl von Erststimmen, aber angeblich nicht eine einzige Zweitstimme. Alles Fälle, die der Landeswahlleiter bereits kurz nach der Wahl überprüft und korrigiert hatte. Aber wenn es gezielte Wahlfälschung gewesen sein sollte, wie soll das denn überhaupt gehen? Aus Sicht von Stefan Keuthen gar kein Problem.
Da werden dann die Uhren geöffnet, ausgekippt und dann liegen ganz viele Wahlscheine auf einem Tisch. Und wenn ich hier Manipulationsversuche unternehmen möchte, wäre es ein leichtes, einfach einen Wahlzettel auf einen anderen Stapel einer anderen Partei zu legen. Hinterher wird nur noch mal durchgezählt, vielleicht noch ein zweites Mal durchgezählt und dann wird das Ergebnis aufgeschrieben.
Heute gab es noch mehr Schlagzeilen um die AfD. Auf einem Kreisparteitag der AfD Recklinghausen in Marl im Oktober 2016, dort ging es darum, die Delegierten für die Wahl der AfD-Bundestagskandidaten zu bestimmen, sollen auch drei Männer mitgewählt haben, die damals noch keine Parteimitglieder waren, also weder aktives noch passives Wahlrecht besaßen. Einer wurde sogar selbst zum Delegierten gewählt, ein klarer Verstoß gegen die Wahlordnung. Von AfD-Rechtsanwalt Christian Bill dazu heute nur ein ziemlich spärlicher Kommentar.
Zu dem laufenden Verfahren gebe ich keinen Kommentar ab, aber Sie können davon ausgehen, dass ich davon überzeugt bin, dass der Landtag morgen zulassen wird.
Morgen tagt der Landeswahlausschuss des NRW-Landtages. Sollte er zum Ergebnis kommen, dass damals gegen Recht verstoßen wurde, könnte die gesamte AfD-Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September ungültig sein. Hieße konkret, die AfD könnte in NRW nicht zur Bundestagswahl antreten. Ähnliche Probleme mit der Landesliste hat die AfD in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt. Auch dort fallen morgen die Entscheidungen. Für die AfD und ihre Zukunft im Bundestag könnte es morgen ein ganz wichtiger Tag werden.
Und deswegen berichten wir morgen im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info natürlich erneut über dieses Thema. Voraussichtlich. Gott sei Dank, Alfred ist weg. Das Tief hat sich verzogen nach Osten. Jetzt regnet es über der Ukraine. Bei uns laufen währenddessen die Aufräumarbeiten an und die werden aufwendig sein und teuer. Denn die Starkregenfälle der letzten Tage, die haben so einiges zerstört, vor allem in Niedersachsen. Die gute Nachricht dabei, der Katastrophenalarm in Goslar ist aufgehoben. In Hildesheim dagegen steigen die Flusspegel. Johannes Avenarius mit einer Zwischenbilanz, Stand Donnerstag 18.56 Uhr.
Die Einsatzkräfte hoffen, das Schlimmste überstanden zu haben, weil die Pegelstände der Innerste wieder gesunken sind. So kümmern sich die Behörden in Hildesheim aktuell darum, schnell Wohnmöglichkeiten für Menschen zu finden, deren Gebäude unbewohnbar geworden sind. Oberbürgermeister Ingo Meyer.
Die Häuser sind zum Teil nicht mehr bewohnbar, jedenfalls längere Zeit nicht bewohnbar. Und insoweit wird das nicht in ein paar Stunden hier erledigt sein, selbst wenn das Hochwasser jetzt, so hoffen wir alle, allmählich zum Stillstand kommt und leicht rückläufig ist.
Ein Sorgenkind heute Morgen war noch Hornburg, ein Ortsteil der Gemeinde Schladenwerla im Kreis Wolfenbüttel. Dort drückte der Fluss Ilse Wasser in den Ort. Doch hier entwarnt Bürgermeister Andreas Memmert.
Der Pegel ist deutlich gefallen, fast um einen Meter. Die akute Gefahr für die Altstadt von Hornburg ist vorbei. Wir sind sehr, sehr dankbar. Wir müssen jetzt die überfluteten Deiche prüfen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt noch Keller auspumpen. Wir müssen die Schäden aufnehmen. Aber die Situation hat sich deutlich entspannt. Wir sind mit einem ganz, ganz dunkelblauen Auge davongekommen.
In Braunschweig wird der Höchststand der Oker gegen Abend erwartet. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass einige Gebiete entlang der Oker überschwemmt werden. Anwohner sollen sich dort entsprechend vorbereiten. Die Feuerwehr Braunschweig betont aber auch, dass keine Stadtteile überflutet werden. Im Harz dagegen hat sich die Lage mittlerweile beruhigt. In Rüden am Harz im Kreis Goslar galt gestern noch Land unter und der Landkreis hatte Katastrophenalarm ausgerufen. Der ist nun aufgehoben und es geht an die Aufräumarbeiten.
Der ganze Schlamm ist drin, einige Möbel müssen wir rausschmeißen. Ja, und jetzt die große Aufräumaktion.
Die Gartenschläuche anschließen. Drüben sind wir gerade ordentlich dabei, den Schlamm entsorgen. Elektrogeräte sind hinüber, die haben wir schon draußen stehen. Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, alles was unten war, ist halt abgesoffen. Man kann es halt nicht ändern. Ne?
Wir haben, war es nicht das Wort, das Tausende von einmal Scheiße geschaufelt, weil das bei uns im Hotel durch die Toiletten durchkam. Aber meine Frau war so clever und hat alles zugeklebt mit Bauschaum und PU-Schaum.
Morgen wird in Hannover Hochwasser in der Leine erwartet. Die Einsatzkräfte rechnen aber nicht mit einer Situation wie in Südniedersachsen. Zur Not liegen aber auch schon tausende Sandsäcke parat.
Zum Schluss haben wir noch ein bisschen Sport. Der Medaillenspiegel bei der Schwimm-WM in Budapest kommt bisher weitgehend ohne Deutsche und Deutschland aus. Das hat sich aber gerade vor ein paar Minuten geändert. Europameisterin Franziska Hentke hat nämlich dem deutschen Schwimmteam bei der WM die erste Medaille beschert. Die 28 Jahre alte Marke Magdeburgerin gewann auf ihrer Paradestrecke über 200 Meter Schmetterling in 2 Minuten 5,39. Silber, Gold ging an die spanische Olympiasiegerin Marera Belmonte. Dritte wurde Ungarns Schwimmstar Katinka Hoscu. Das also ganz aktuell von der Schwimm-WM in Budapest. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Uns gibt's zum Nachhören, wenn Sie Lust haben, als Podcast natürlich im Netz auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.